Ah, selbes, genau, jetzt ist dasselbe Ding wieder, dass es das nicht mehr spielt.
Oh nein, oh nein.
So, das heißt aber, weil es ging, als ich dich, es ging mit diesem Projekt, als ich dich nicht in der Spur hatte. Hm. Es ist doch zum Kotzen. Ne, spielt einfach nicht. So, das heißt aber, es ist irgendein Scheiß in der Routing-Matrix. Aber es ist dieselbe Routing-Matrix wie immer. Warum kommt denn jetzt was? Hast du irgendwas gemacht? Hast du das gehört, vor allen Dingen?
Ja, ja, ja.
Vielleicht ist diese Runterreduzier-Scheiße zu stark. Wir müssen mal ganz, ganz still sein. Auch nicht atmen oder so.
Zählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und Pete. Okay, es liegt irgendwie an dieser Einstellung des Überspielens.
Okay, aber wir haben ein halbes Intro, gut genug für den Moment. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen alle Höris, alle Turbinis, wie wir euch ab jetzt vielleicht nennen werden, vielleicht etabliert sich das, wir wissen es nicht, sowohl die Neuen als auch die Veteranen. Falls ihr wirklich neu seid, startet doch lieber mit
der letzten einer Folge. Das ist Anfang einer Geschichte.
Genau, das wäre sinnvoller für euch. Versteht ihr besser, was Sache ist.
Und wenn ihr es verstanden habt, erzählt es uns.
Damit wir auch wissen, was wir da gemacht haben. Gute Idee eigentlich.
Spin-off-Podcast. Der Podcast, und David wahrscheinlich gemeint haben.
Was sie auch einfach erzählt haben, damit wir es nochmal wissen. Weil wir wissen es ja meistens nicht, was wir erzählt haben.
Das ist wirklich schlimm, ne? Also man weiß es wirklich nicht. Es gab ja ab und zu mal so, dass eine Bekannte mit mir über den Podcast sprechen wollte. Und weil wir aber manchmal ja doch arg weit vorneweg sind, also so 4, 5, 6, 7 Wochen, fing die dann an, über irgendwas zu reden, was sie gerade gehört hatte. Und ich so, in welcher Episode bist du? Was ist die Geschichte? Und was habe ich gesagt?
Oder, seien wir mal ganz ehrlich, da braucht es nicht 5, 6, 7 Wochen Abstand zu. Da reicht's der nächste Tag.
Ah, nee, ganz so schlimm ist nicht, aber nächste Woche ist halt schon vorbei.
Inhaltlich in der Geschichte vielleicht nicht. Wenn wir aber irgendeinen Sidequest aufgemacht haben und irgendwas da rum debattieren, pff.
Ja, okay.
Gar nichts zu sagen, was wir da letzte Woche gemacht haben. Ja, also wenn dann wir, also manchmal sind es ja Themen, die dann irgendwie Story-adjacent sind und die sich daraus ableiten, ne, irgendwie. Keine Ahnung, wenn du dir heute Sherlock Holmes als Original anliest, merkst du, dass es eigentlich ein kompletter Idiot war. Daran erinnert man sich dann vielleicht noch. Aber wenn es dann aus einem völlig random Grund auf einmal irgendwie um die Rentenreform geht.
Ja, es sei denn, es ist komplett random und zieht sich dann noch lange. Wir haben mal irgendwann eine halbe Stunde über Zubereitung von Kartoffeln gesprochen. Das wusste ich auch noch, als ich drauf angesprochen
habe. Ja, okay. Ja, das stimmt. Ja, hätte ich auch vielleicht gewusst, dass wir das mal gemacht haben, jetzt im Detail, keine Ahnung. Ich weiß es dann nicht. Was ich aber weiß, ist, was letzte Woche stattgefunden hat.
What?
Haha. Das sind die Vorteile, wenn man selbst im Schnitt ist. Dann weiß man so Sachen, deswegen weißt du das immer.
Weil man es 100 Mal hört, ja.
Und weil du einen scheiß Zettel vor dir liegst, wo draufsteht, was letzte Woche stattgefunden hat.
Vielleicht.
So, nur um mal hier mit dem Mythos aufzuräumen, David wüsste, was irgendwie stattfindet. Einfach so aus dem Nix und ich würde alles vergessen. Es ist eben das, genau das Prinzip, man hat eine Woche damit nichts mehr zu tun gehabt, dann weiß ich, ich meine, man kann es ja auch mal als Übung für sich selbst machen. Versuch dich mal zu erinnern, worüber du vor 2 Tagen mit deinen Arbeitskollegen gesprochen hast.
Und fass das unterhaltsam zusammen.
Das auch, aber schon allein nur sich daran zu erinnern, irgendwie, weiß nicht, nehmen wir an, du hast halt irgendwie einen Tag im Office gehabt, hast da mit irgendwie zig Kollegen gesprochen und dann erinnere dich daran, worüber ihr so privat gesprochen habt. Also jetzt über in irgendeinem Detail, wenn es Gespräche sind, die jetzt mehr waren, als was das aktuell große Projekt auf der Arbeit ist.
Die Antwort in meiner Lebensrealität ist immer Autos und Fußball.
Ja, und wenn du das musst du ja auch detaillierter zusammenknüppeln. Autos und Fußball reicht dann halt nicht, weil das dann irgendwie die großen Kernthemen sind. Bei mir ist dann auch, je nach Arbeitskollege, ist dann, keine Ahnung, Rennradfahren, was häufig Topic ist. Aber auch da hat man dann ja funktionelle Nischenunterhaltung. Also die unterscheiden sich ja, die Unterhaltung. Aber mal eine Übung für
alle, die immer gedanklich daheim, so wie ich, auf Piet rumhaken die ganze Zeit.
Ja, oder auch, muss ja nicht mal das sein, ne? Aber wenn man so auch als Übung, wenn man dann, keine Ahnung, in so Situationen ist und man hat gerade eine Folge gehört und denkt sich, hey, was, das müssen die doch wissen. Die haben doch die Folge gemacht. Nee, man ist da dann recht schnell wieder raus aus dieser Folge und geht in die nächste, bereitet die nächste vor, den nächsten Content und hat das halt nicht mehr auf dem Schirm, was man da.
Weißt du, wo ich mich jetzt erschrocken habe, und wird jetzt langsam akut in der Überlegung, was ich so als nächstes aufschreiben konnte, bin ich jetzt an der Stelle, dass ich nicht mehr sagen kann, also auswendig her sagen kann, welche Geschichten wir schon hatten.
Ach so, okay, ja, verstehe ich. Hast du das nicht markiert dann
Ja, aber ich muss es nachschlagen. Ich kann nicht einfach quasi vor einem Buch stehen oder in irgendeiner Bibliothek stöbern und sagen, oh, das mache ich jetzt. Sondern dann das gibt's schon länger als eine Woche. Es kommt auch irgendwie bekannt vor. Maybe. Nee, ich nehme ja nie neue Bücher. Ich nehme ja immer welche, die ich irgendwann schon mal in der Hand hatte. Und dann so, könnte sein. Vielleicht.
Dass ich das schon mal in der Hand hatte.
Ja, beziehungsweise in dem Podcast mitgebracht habe. Und dann geht's los, dann muss man den Ordner öffnen, gucken, einmal durchscrollen.
Ah ja, verstehe ich. Ja, das ist, ja. Ich fühle deinen Schmerz.
Was geschah denn nur letzte Woche eigentlich?
Nun ja, also wir sind in eine neue Geschichte gestartet. Aus dem wohlbekannten Universum des Sherlock Holmes. Es geht aber nicht um Sherlock Holmes primär, sondern es ist die, wie ich immer noch behaupte, die Origin-Story von Professor Moriarty. Also wie ist er zu dem Superbösewicht geworden, den wir kennen.
Und lieben.
Weiß ich nicht, ob liebt man den, ist das so? Mhm. Ich bin dann wirklich nicht
In den Originalgeschichten hat er viel zu wenig Charakter, als dass man ihn irgendwie wertschätzen könnte. Er ist halt einfach nur der Bösewicht und bleibt extrem schablonenhaft.
Okay, dann lieben wir ihn vielleicht nicht.
Aber so führt man den Satz zu Ende. Kennen und lieben. Das ist so ein Reflexding.
Ja, so kann man den Satz natürlich beenden. Und zumindest, glaube ich, wird diese Geschichte, die ihm ja viel mehr Charakter geben wird, zwangsläufig, weil sie aus seiner Perspektive ist, auch zu einem besseren Bösewicht machen. Ja, also deswegen gibt es ja von so ziemlich jedem Bösewicht mittlerweile eine umfassende Origin-Story. Einfach damit du mich mit ihm identifizieren kannst. Vielleicht nicht unbedingt lieben kannst, aber jemanden hassen muss auch irgendwie gelehrt sein. Ne?
Ja, so Origin-Story, Bösewicht.
Genau, das ist die Origin-Story. Es beginnt damit, dass Moriarty des Mordes angeklagt wird, weil seine Verlobte wird aufgefunden, tot, erschlagen mit einem, was war es, irgendwie ein Hammer, irgendwas, was da im Hotelzimmer rumlag. Weil die im Hotel waren, das ist so das initiale Setup in die Geschichte. Er beteuert, dass er sich an nichts erinnern kann und unschuldig ist, weil er seine Verlobte nicht umgebracht hat, weil er, wie gar nicht unbedingt so üblich in der damaligen Zeit, sie tatsächlich wohl mochte.
Der war verrückt aber nach ihr.
So sehr, dass er sie umgebracht hat. Dieses Level an verrückt.
Verurteilt worden ist er ja dafür, weil sie angeblich ja eine Affäre hatte und er sie aus Eifersucht getötet hat, was er nach wie vor bestreitet.
Und es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sie eine Affäre hatte, dass es diesen geheimen Liebhaber, den es wohl geben muss, gäbe. Also auch alle, also er kommt vor Gericht. Sherlock Holmes hat sich ja auch geweigert, den Fall anzunehmen, weil er gemeint hat, der Fall ist so glasklar, es kann gar nicht anders sein, als dass er schuldig ist. Wir haben da allerdings unsere Zweifel dran. Also die Beweislage war wirklich sehr, sehr, sehr dürftig. Im Endeffekt bestand sie aus einfach schlechten Indizien, wenn man so möchte, ne? Bis hin zu irgendein Brief wurde vorgelesen und dann hieß es ja, das i-Tüpfelchen war sehr wütend geschrieben und eben auch dieser typische Zirkelschluss à la Sherlock Holmes. Er hat sie so brutal jemand, der jemanden brutal umbringt, tut das halt nur aus irgendwie Emotionen heraus. Das ist ja keine rationale Mordtat, der das irgendwie eiskalt macht, sondern das ist halt ein Crime of Passion, wie man sagen würde. Und deswegen muss er das gewesen sein, weil es ja der Einzige ist, der emotional so involviert ist, als dass er sie umbringt. Das ist halt die Begründung für
ja, vor allen Dingen ist die Tatart die Begründung für die Existenz des Liebhabers, die Begründung für die Tatart ist.
Genau. Und ja, auch so dieses, du wurdest so, so umgebracht, da muss es ein Liebhaber gewesen sein, du bist halt schuld, ne? Du hast es gemacht. Halt vollkommen, ja, absurd. Aber so ist es halt und dementsprechend wird er auch schuldig gesprochen. Man muss auch sagen, es gibt halt auch wirklich, wahrscheinlich auch deswegen, weil niemand wirklich weiter untersucht hat, aber es gibt auch wirklich wenig Indizien, die jetzt ihn entlasten. Eigentlich keine. Also das haben wir auch selber gesagt. Ist schon gar nicht so verkehrt, sich den Verlobten erstmal anzuschauen. Er ist dann auch in einer Situation, in der er wird gefunden und da ist halt die tote Verlobte. Es macht schon Sinn irgendwie.
Er ist blutverschmiert und tut so, als wüsste er von nichts. Was? Ich? Nein! Die Leiche von zu meinen Füßen und mein komplett blutverschmiertes Kleidungszeugs und Hände? Was? Ich weiß gar nichts. Nichts genau. Weiß ich.
Ja, und auch das haben wir letztes Mal festgestellt, dass jetzt Verlobte oder Partner, Lebensgefährten, Ehemänner, sonstige männliche Familienmitglieder an Femiziden schuld sind, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Da kann man schon mal einen Blick drauf werfen.
Hashtag nicht alle Männer, aber immer Männer.
Ja, so ist es. Macht halt Sinn, sich den als erstes mal anzuschauen. Würde es trotzdem Sinn machen, auch noch in die eine oder andere Richtung zu ermitteln, mehr zu schauen, was da am Tatort zu finden war? Ja, durchaus. Also auch wenn das in der Regel der richtige Riecher ist, sehen wir ja gerade an dem Beispiel, macht es durchaus Sinn, wie das so üblich ist, auch in alle Richtungen zu ermitteln. Wir wissen halt immer noch nicht so wirklich, ob er schuldig oder unschuldig ist. Eventuell wird das irgendwann im Laufe der Geschichte aufgeklärt oder auch nicht. Auf jeden Fall sitzt Moriarty halt im Knast, lernt dort einen, wie kann es anders sein, in einer Sherlock Holmes Geschichte einen ehemaligen Offizier der britischen Armee kennen. Irgendwie ist das der Standard-Sidekick.
Sind auch zu der Zeit des Empires aber auch einfach viele.
Ja, okay. Also lernt ihn auf jeden Fall kennen und der erklärt ihm erstmal, dass er eigentlich davon ausgehen kann, dass er am Galgen sterben wird, so wie das Urteil verlangt. Das Ganze läuft doch in einem Turboprozess, ne? Also der Prozess geht irgendwie einen Tag und am nächsten Tag die Todesstrafe ausgeführt werden.
Wie sagt man? Ausgeführt, würde ich ja.
Irgendwie. Ausgeführt werden, ja. Auf jeden Fall, ne, relativ schnelle Timeline. Man könnte jetzt sagen, vielleicht für eine Strafe diesen Ausmaßes etwas zu schnell. Ja, ich meine, ne, effiziente Gerichtssprechung und Rechtsprechung an und für sich eine gute Sache. Vielleicht bei der Todesstrafe nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit, um alles zu untersuchen. Findet hier natürlich nicht statt, weil es ist von vornherein klar, er war es, er ist der Mörder und deswegen entscheidet er sich, das zu tun, was jeder halbwegs vernünftige Mensch in dieser Situation machen würde. Er flüchtet aus dem Gefängnis. Völlig verständliche Sache. Die fliehen halt durch London und da man ja auch nicht von ihm ablassen wird und aufhören wird, ihn zu suchen, dass so ein geflüchteter Massenmörder, wie er ja von der Presse dann schon gehandelt worden ist, ist ein großes Ding. Das heißt, den jagen wir jetzt oder den sucht man schon gründlich. Was er dann clevererweise macht, den Mitteln, die er hat, beziehungsweise die flüchten durch eine noch nicht ganz fertiggestellte U-Bahn-Station und dann bringen die den Zug zum Entgleisen und zum Explodieren, lassen da ein paar Leichen drin liegen und können somit wunderschön ihren Tod fingieren. So dass man halt nicht mehr nach ihnen sucht. Ne? Offiziell sind die beiden jetzt. Und das ist dann auch der Moment, an dem Sherlock Holmes sich entscheidet, ins Geschehen einzugreifen und den Fall zu übernehmen. Denn das Genie, das er ist, weiß, dass Moriarty nicht tot ist.
Ja, genau. Der weiß alles instant und sofort. Und bevor wir da jetzt kurz einsteigen, müssen wir eine ganz kurze Pause machen, damit ich was Neues zu trinken bekomme. Und dann geht's sofort weiter.
Dim, dim, dim. Ja, jetzt sind wir hier in der Werbeunterbrechung. Üblicherweise würde euch hier etwas Cleveres eingespielt werden, da ich das Soundboard nicht an den Fingern habe, mache ich das jetzt einfach händisch oder live in dieser Sekunde. Es sei euch gesagt, dass dieser Podcast sich sehr freuen würde und sehr davon profitieren würde, wenn ihr euch die Zeit nehmt, kurz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder was es da so alles gibt, eine Bewertung zu schreiben für uns, damit wir weiter das tun können, was wir hier so tun, euch die beste Unterhaltung zu liefern, die wir euch liefern können. Lasst uns eine Bewertung da, unterstützt uns auf allen Plattformen, damit wir weitermachen können, damit das hier sich weitertragen kann.
So, da ist er wieder.
So, ich habe jetzt hier Live-Werbung reingesprochen, während du nicht da warst. Das können wir dann ja entsprechend entweder lassen, du spielst deinen normalen Disclaimer drüber oder keine Ahnung.
Alles klar, cool.
Ja, weiß nicht. War vielleicht auch nicht gut. Kannst es dir anhören und dann entscheiden, ob es gut war oder nicht. So, genau, wir haben die Zusammenfassung abgeschlossen und jetzt machst du da weiter, wo wir weitermachen müssen.
Genau. Unser Freund Moriarty steht jetzt also vor der Herausforderung, dass er geflohen ist, auf der Flucht ist, der beste Spion, der beste Detektiv Londons und damit natürlich der Welt auf seinen Fersen. Und was braucht man da jetzt? Einen Unterschlupf. Glücklicherweise ist er ja mit einem echten Verbrecher zusammen. Durant, sein Zellengenosse, ehemaliger Offizier seiner Majestät und heute bezahlter Auftragsmörder, hat natürlich beste Kontakte in die Londoner Unterwelt und stellt jetzt einfach Kontakt her. Ne? Sie schlagen dann quasi über den Räumlichkeiten eines Bordells ihre Hauptquartier auf. Natürlich ist Durant in diesem Bordell Stammgast. Es ist nicht nur ein Bordell, es ist auch eine berühmte Opiumhöhle. Ne? Das sind alles Konzepte, die kennt Moriarty nur aus der Theorie. Also er hat mal ein Buch gelesen, in dem über Opium gesprochen wird. Und er hat mal ein Buch gelesen, in dem über Bordelle gesprochen wird. Und spielt jetzt die ganze Zeit so ein bisschen den schockierten, feinen Pinkel.
Also ist er dann ja wirklich, wenn er das Konzept halt auch nur aus Büchern kennt. Also dann spielt er den ja nicht nur.
Ja, aber das schockiert sein kann er sich halt schenken. Also das unwissend sein, ja, aber meine, der weiß ja, was das ist. Also auch wenn er es noch nie gesehen hat, dann muss er jetzt auch nicht pikiert tun.
Naja, aber jetzt ist die, zumindest die Moral des 19. Jahrhunderts eine andere als die jetzt heute und auch heute würden, eigentlich ist sie gar nicht so sehr anders. Und jetzt haben ja eine Bordelle ein bestimmtes Image, ein bestimmtes, deswegen ist er wahrscheinlich mehr schockiert. Ich glaube, das Konzept Geschlechtsverkehr kennt er, aber ist dann, glaube ich, eher ein Schockiertsein.
Woher soll er das kennen? Er war noch nicht verheiratet.
Ich habe gesagt, er kennt das Konzept nicht, er hat das schon ausgeführt. Ich hoffe zumindest, dass im 19. Jahrhundert erwachsene Menschen, die gebildet waren, Grundlagen der Fortpflanzung kennen und wissen, wo Babys herkommen.
Bei Pferden und Hunden, nicht bei Menschen.
Bin mir ziemlich sicher, dass man auch wusste, wie das bei Menschen so funktioniert.
Ja, natürlich.
Ob er das jetzt selber, ne, aber das ist ja auch Teil der damaligen, ne, Moral des vorehelichen Geschlechtsverkehr haben, war natürlich sehr verpönt. Wenn du das als Frau gemacht hast, hattest du halt dann irgendwie auch gesellschaftlich durchaus verschissen, wenn du dabei erwischt worden bist, es sei denn, du warst irgendwie Konkubin des Königs. Ansonsten hattest du dann schlechte Karten. Als Mann war es halt eher so ein, ja, du, lass mal hoffen, dass sie nicht schwanger geworden ist, weil sonst müssen wir halt irgendwie lange für ein uneheliches Kind bezahlen, das wollen wir irgendwie nicht. Aber halt, ne, man hat es halt irgendwie gemacht, aber jetzt dann das dafür jetzt irgendwie ins Bordell gehen, das war ja das Verpönte.
Das stimmt. Außerdem muss man
eigentlich
gar nichts
bezahlen. Eigentlich auch genau wie heute. Ne? Also ich steige immer so ein, so ja, früher war das ja so gewesen, weil da war man irgendwie so prüde in den Sachen unterwegs oder mit so einer Doppelmoral behaftet und dann stellt man fest, ja, ist ja heute jetzt nicht viel anders.
Ja, lass mich noch kurz anmerken, dass so, dass, wenn man das mit so einer Mark getrieben hat, dann gab es ja auch immer noch die Option, sie einfach zu feuern.
Ja, genau. Musste man nicht bezahlen, wenn sie ein Kind gekriegt hat.
Es hängt davon ab, wie sehr man eingeschätzt hat, ist irgendjemand, der mag glaubt, wenn sie sagt, ja, das ist das Kind vom Lordling.
Ja, okay.
Wenn man gesagt hat, ist mir völlig egal, was vielleicht irgendwelche Yellow Press schreibt, irgendwelche unbegründeten Behauptungen abdruckt, dann kann man das schon machen.
Ja, aber auch eben auch der Unterschied, ne? Also wenn der Lordling irgendwie erwischt worden ist, dann muss man halt nur gucken, ob man jetzt dafür bezahlen muss oder nicht. Wenn es jetzt die Lady gewesen ist, hatte sie natürlich schlechte Karten auf dem Heiratsmarkt.
Ganz gerne sind in dem Fall Mutter und Tochter mal irgendwie für ein Jahr in ein Sanatorium irgendwie auf den, wenn wir jetzt von UK-Sicht aus sprechen, auf den Kontinent gereist und dann haben die Mutter mit einem neuen Geschwisterkind wieder.
Ja, und wenn sie halt nicht schwanger war, dann war es ja trotzdem, ne, der Ruf war ruiniert. Wie das auch heute so ist, und da fällt mir ein, dass ich letztens, also ne, wir alle kennen, gibt es ja sogar so dann ekelhafte Sprichwörter, ne, wie mit dem Schlüssel, der alle Türen öffnet und wie gut der ist und wie gut dann so eine Tür ist.
War Teil meines Biologieunterrichts, dieser Spruch.
Ich habe da letztens einen anderen Spruch gehört, den ich dann tatsächlich ganz gut finde. Ein Anspitzer, der jeden Stift anspitzen kann, der ist super, aber ein Bleistift, den du ganz oft anspitzt, naja, der ist kurz und mickrig.
Nicht schlecht, kann ich noch nicht, bin ich gut.
Nö, jetzt ist mir letztens irgendwann mal entgegengekommen. Aber passt gerade dazu, ne, zu dieser Doppelmoral, die sich
bis heute durchzieht.
Bis heute durchzieht, ne? Und wenn jetzt jemand tatsächlich sagen würde, naja, okay, ne, das mit dem vorehelichen Geschlechtsverkehr finden wir irgendwie doof, kann ja jeder für sich persönlich entscheiden, wie er dann möchte.
Ja, richtig übel wird's dann, wenn dann aber so gesetzliche Folgen kommen, ne? So Scheiß wie irgendwie Verhütungsmittel sind illegal oder halt für Menschen eines gewissen Alters halt nicht zu bekommen, weil die dürfen ja eh nicht Sex haben. Genau. Und dann wundern sich alle, dass es Teenager-Schwangerschaften gibt. Wie konnte das genau noch passieren?
Und wenn es dann, ne, wie das ja bei uns oder in allen Gesellschaften, die ich jetzt so kenne, dann so gemacht wird, dass du dann so hart nach Geschlecht durchdifferenzierst. Also wenn du jetzt...
Ja, er bekommt das High Five und sie wird verstoßen.
Und genau, sie hat dann das Kind, um das sie sich kümmern muss und er redet sich halt raus und wird zu keiner Verantwortung.
Ja, war halt also irgendwie, ich war jung und brauchte das Geld. Ja, genau.
Genau, ne? Also das ist ja dann der Unterschied, ne? Mit so zu sagen, okay, wir, so dumm es auch ist, Verhütungsmittel zu verbieten für irgendwie unter oder nicht verheiratet oder sonst irgendwen und sich dann wundern, dass Leute schwanger werden. Nun ja, ist ja irgendwie doof, wenn es dann wenigstens in der moralischen Begründung Konsistenz gäbe, würde ich noch sagen. Ja gut, ihr seid nicht clever, aber jetzt zumindest nicht irgendwie völlig gaga.
Genau, wir möchten, dass ihr beide steinigt.
Wäre ein Schritt besser, als nur die Frau wird gesteinigt. Ich sage nicht, das ist gut, ne?
Ja, okay, ich widerspreche nicht. Ja, die Unterscheidung ist aber wichtig. Nicht gut, aber vielleicht ein bisschen besser.
Es ist besser als das, was wir halt kennen. Also mir fällt keine Gesellschaft oder Zeit ein, wo es dann anders war. Ne? Bisher war dann immer so, ja, die Frau wird gesteinigt, verstoßen, geächtet. Mhm. Und ja, bei ihm ist alles cool.
Ja.
Also nicht zu jeder Zeit konnte man ihm offiziell einen High Five geben und sagen, er ist halt irgendwie der Geilste. Aber halt inoffiziell ging das halt schon immer. Und aktuell ist das ja die gängige Praxis. Ne?
Ja, also ich glaube, über die meisten Jahrhunderte war die Lösung du, 10 Ave Maria, du machst du nie wieder. Mhm. Und sie wird im Kloster verscharrt.
Hexe.
Oder so. Hexe, ja.
Verbrannt. Muss ja sein, weil nur mit einem fiesen, dunklen Zauber konnte sie den aufrechten Christen so verführen.
Ja, stimmt.
Das würde der niemals freiwillig machen. Ja, Hexe, genau. Verbrennt sie.
Ja, naheliegend.
Ja, gut. Genug über Sexualmoral gepredigt.
Wird sich aber noch anders bieten, weil wir sind ja in einem Bordell unterwegs. Dieses Bordell gehört natürlich jemandem. Also es ist jetzt nicht so ein freies Enterprise, sondern es gehört Mr. Clay.
Siehst du, besser wäre, wenn es eine Genossenschaft wäre.
Ja.
Und die Produktionsmittel gehören.
Den Arbeiterinnen gehörten.
Genau. Ja, also auch nochmal eine Gelegenheit, um ein bisschen Klassenkampf zu führen.
Ja, das ist hier nicht der Fall. Hier ist alles ordentlich durchkommerzialisiert und natürlich ist es nur dem einen Billionärstypen irgendwie zuträglich, denn das Ganze gehört Mr. Clay. Und der Typ ist jetzt halt so eine Art Proto-Moriarty, ne? Also ein gebildeter Mann mit Eton-Ausbildung. Das muss auch in jedem Satz erwähnt werden. Oh, da kommt Mr. Clay, der war ein Eton. Oh, naja, natürlich funktioniert dieses kriminelle Imperium. Mr. Clay war ja ein Eton. Ja, also irgendwie transportiert der Autor da
übrigens die Schule, Stand, wo alle britischen Verbrecher.
Und alle britischen Politiker.
Sag dich doch.
Ja, ich weiß. Also, der Typ ist halt ein Großkrimineller mit einem kriminellen Imperium und hat halt verschiedene Geschäftszweige und so ein paar Modelle gehören halt auch dazu. Die kommen da jetzt unter, weil erstmal noch ohne sein Wissen, natürlich kriegt er das sofort raus oder spitz und hat auch eigentlich kein Problem damit, die beiden vor Holmes und Scotland Yard zu verstecken. Er will halt nur dafür bezahlt werden.
Ja, macht ja auch Sinn.
Ja. Gibt halt nichts umsonst, ne? Weil ja doch viele Leute nach denen suchen, ist es halt nicht ganz so billig. Und so als Initialfee fordert er jetzt 1000 Pfund und dann eine später noch zu bestimmende Monatsrente. Oder Wochenmiete, naja.
1000 Pfund ist viel, ne? Damals.
Das ist scheiß viel. Das ist so ein halbes Arbeiter-Stadtviertel-Jahresgehalt viel.
Halbes Arbeiter-Stadtviertel?
Ja, viele Leute.
Also, okay.
Also das ist basically das, was ein Fabrikant all seinen Arbeitern in einer Fabrik im Jahr bezahlt.
Okay. Ja, gut. Ja, ist ja wichtig, dass wir das einordnen. Weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich werde von der gesamten Staatsmacht gesucht und jemand sagt, ja, dann mir 1000 Pfund. Ich mir denke, ja, okay, also sind's out. Ich bin jetzt kein Milliardär, das ist jetzt auch nicht nichts, aber würde ich sagen, ja, ist schon ganz fair.
Sind halt basically 10 Übernachtungen in mehr oder weniger irgendeinem Hotel.
Genau, kann man schon mal machen. Ne? Also macht man jetzt auch nicht ständig, aber jetzt jemand auf pro Monat, falls das dann auch die Monatsfee ist, die er sich dann da überlegt hat, dann ist das jetzt nicht so verkehrt.
Ja, dann würden Leute heute halt sagen, wird was mit Heizung und Essen drin? Ja, hier, ich nehme 2 Zimmer.
Vielleicht gibt es auch noch irgendwie, weiß nicht, kann das Bordell mitbenutzen oder so, ne? Wie so ein Hotelspa.
Davon ist nicht die Rede, aber möglich.
Ja, kann man auch offiziell ja nicht machen, weil das sind ja alles aufrechte Christen, da kann man sowas ja nicht. Offen.
Ja, das ist jetzt hier vorbei, ne? In dieser Umgebung wird jetzt hier, gibt es keine Scheinheiligkeit mehr. Hier wird einfach alles so ausgesprochen, wie es ist. Und deswegen, Moriarty sagt auch einfach, kannst du komplett knicken. Also nicht am Anfang sagt er natürlich, ja, treiben wir auf, ne? Was, dann haben wir bis morgen Zeit, ja, kriegen wir hin. Aber noch während die quasi in dem Büro stehen, weil auch Moriarty ja quasi absolut Sherlock's Pendant ist, kann er anhand der Haltung von Mr. Clay und natürlich anhand der Dokumente, die am Schreibtisch liegen, die er kopfüber einfach lesen kann, erkennen, dass Mr. Clay gerade ein Problem hat. Er grübelt nämlich gerade über Gewichtsberechnungen und hat einfach, und daraus schließt Moriarty einfach messerscharf, dass der gerade einen Goldraub in einer Bank anstrebt und nicht weiß, wie er das viele Gold transportieren soll.
Ja.
Naja, das ist halt eine einfache Rechenaufgabe für ihn. Dann nimmt er sich ein Stück Kreide, malt ein bisschen an der Wand rum und sagt, hier, pass auf, so, das ist mein Plan. So geht das, ne? Mhm. Und davon ist Clay jetzt beeindruckt, der ja eine Eton-Ausbildung hat, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, und deswegen jetzt sofort erkennt, dass es mit einem brillanten Kopf zu tun hatte. Nicht nur mit einem Eton-ausgebildeten Kopf, sondern mit einem wahrlich brillanten Kopf. Und deswegen machen sie jetzt folgenden Deal. Sie sagen, alles klar, das mit den 1000 Pfund, das schenken wir uns. Dafür arbeitest du jetzt aber für mich. Also Moriartys Kopf gegen Schutz und Unterkunft und so. Mhm. Und jetzt kommt tatsächlich Moriarty mit einem unerhörten und ungehörten Plan für den Banküberfall. Und seine großartige Strategie, um das viele Gewicht wegzubringen, ist nicht, dass er jetzt irgendwie ein neues Fortbewegungsmittel erfindet, das einfach die vielen Tonnen Gold auf einmal transportieren kann. Nein, er nimmt die zweite Stellschraube, nämlich die Zeit, die für den Transport zur Verfügung steht. Und verlängert die einfach und dann können sie halt einfach mit kleinen Kutschen mehrfach fahren und so oder halt mit vielen fahren und so. Denn sein genialer Trick ist es einfach, die Staatsmacht so abzulenken, dass sie überall unterwegs sind, nur nicht in der auszuraubenden Bank. Mhm. Die Idee ist halt, und das würde ja auch heute an vielen Stellen, vielerorts funktionieren, man inszeniert viele kleine Überfälle und viele kleine Schlägereien und Dinge, die dafür sorgen, dass die Polizei überall hingerufen wird. Und wenn die Polizei dann überall ist, dann überfällt man einfach die Bank. Mhm. Tatsächlich läuft dieser Überfall jetzt auch einfach so ab, als dann die Stadt quasi in Unruhe ist, weil überall Tumulte ausbrechen. Wird die zu überfallende Filiale darüber informiert, dass sie, weil es so unruhige Zeiten gibt und alles so schlimm ist, zusätzlichen Polizeischutz bekommt. Also sie kriegen einfach einen Telefonanruf, sagen, hallo, Scotland Yard hier. Sie wissen es wahrscheinlich schon, ne? Sie haben ja schon die 24. Abendausgabe gelesen. In der Stadt ist viel los und deswegen schicken wir jetzt Polizei vorbei. Bitte machen Sie einmal die Türe auf und lassen die Kollegen rein. Mhm. Natürlich sind das Gangster in Uniform. Und
du hast doch gesagt, die Polizei kommt.
Ja, ja.
Aber jetzt, also warum wird heute alles immer doppelt erwähnt?
Um auch Höris abzuholen, die weniger pessimistisch in die Welt schauen als du.
Wir, würde ich glaube ich an dieser Stelle sagen. und das hat jetzt nichts mit Pessimismus zu tun.
Aber ich habe ja jetzt meine Erzähler-Persona und die ist sehr...
In der Geschichte, ja, der Erzähler ist sehr positiv. In einer Geschichte, die aus der Ich-Perspektive eines unschuldig verurteilten Mörders erzählt wird, der jetzt gerade auf dem Weg ist, Londons Verbrechergenie zu werden.
Dessen Hoffnungsschimmer ja aber Rationalität, Logik und Einsicht ist. Also,
und der größte Verbrecherboss Londons zu werden.
Naja, heute Verbrecher, morgen Politiker, übermorgen adelig. Ja, klassischer Werdegang.
Das wäre, also eigentlich heute Verbrecher, morgen Verbrecher, übermorgen immer noch Verbrecher.
Inzwischen drin schreibt man die Gesetze aber halt so um, dass es nicht mehr giltet. Also erst haut man jemanden um und nimmt dessen Land und dann erlässt man Gesetze, das Land dem gehört, dem es gerade gehört. Also alles legal ist.
Ach, so viel Mühe haben die sich damals gemacht.
Ja.
Okay, ja, weil das findet ja heute nicht mehr statt.
So schlimm ist es ja nun nicht. Also außer in den USA vielleicht.
Da werden aber auch wieder die Gesetze neu geschrieben. Da macht man sich die Mühe.
Ja, sei mal nicht so pessimistisch hier. Der Rechtsstaat ist noch nicht weg.
Das habe ich nicht gesagt. Aber dass gerade Menschen in Machtpositionen gewieft Wege drumherum finden, ohne irgendeine Konsequenz dafür zu spüren, obwohl es völlig bekannt ist und allen bekannt ist und alle es wissen, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
Das ist leider wahr.
Ja, also...
Naja, egal, aber weil Moriarty immer noch, also was heißt immer noch, ne, weil er ist ja gestern erst verurteilt worden, seine Unschuld beweisen will, macht er nebenbei eine kleine Sidequest auf. Also während viele Gangster überall Stress machen und einige Gangster Bank überfallen, bricht er und Durant zusammen in die Wache ein, in der seine Akten liegen, seine Gerichtsakte. Und viel wichtiger noch, sein Notizbuch, also das Buch mit seinen Forschungsergebnissen. Und die Wache ist komplett unterbesetzt, ne? Da ist zufällig genau ein Polizist vor Ort, zufällig Lestrade, der ziemlich auf den Sack dafür gekriegt hat, dass er versucht hat, Moriarty zu helfen, 10 Sekunden lang. Und jetzt,
und mit helfen meinst du in eine andere Richtung, als er es schuld ermitteln, um zu überprüfen, ob an seiner Aussage was Wahres dran ist oder nicht.
Basically, das meine ich. Und dafür ist er quasi de facto degradiert worden. Also er hat immer noch denselben Titel wie vorher, ist jetzt aber nicht mehr mit der Ermittlung von Fällen besetzt, sondern ist jetzt quasi für Innendienst eingeteilt, was nicht nur er als Bestrafung empfindet. Sie schaffen, also ne, sie bedrohen den nur, die müssen dem nichts tun, tun sie auch nicht, finden die Gerichtsakte, aber was sie nicht finden, ist das Notizbuch. Das ist weg. Mhm. Ist nicht bei den Akten. Und dann befragen sie Lestrade. Hier, du, sag mal, ne, so ein leingebundenes Büchlein irgendwie, mein Notizbuch. Was ist damit passiert? Und er sagt, wovon redest du? Hab ich noch nie gesehen, weißt du nicht. Ja, muss doch am Tatort. Nein, da war kein Buch. Definitiv war da kein Buch am Tatort. Ich habe alles fotografiert. Hier sind die Fotos. Ja,
ja, das ist
halt kein Buch da. Ne? Also das
kein
heißt,
Buch, da.
Buch muss, das ist jetzt klar, muss der Mörder mitgenommen haben.
Ja.
Und vielleicht muss man nochmal auf die Signifikanz dieses Buches eingehen. Ne? Die wissenschaftliche Theorie, die Moriarty da quasi so gut wie fertig entwickelt hatte, war ein Vorhersagemodell für alles.
Mhm, ja.
Von Aktienkursen über wer wird der neue Politiker, über wann gibt es wo Krieg, alles.
Ja, klar war es das.
Ja, naja, das passt halt in die Zeit, ne? Also es ist diese technische Vorstellung, dass man mit Wissenschaft, also diese absolute Wissenschaftsgläubigkeit, dass man mit Wissenschaft einfach alles lösen kann. Mhm. Und mit Technologie. Hast du nicht heute schon ein paar Mal gesagt, dass sich eigentlich nichts verändert hat?
Gut, also da muss man auch sagen, dass es wahrscheinlich je nach, also auch in bestimmten Bubbles so gewesen ist, dass der absolute Glaube an die Wissenschaft. Ja, weil dann passt es wieder auf heute, ne? Also hast du damals auch immer noch die Bubble, also vermutlich irgendwie der, keine Ahnung, extrem Katholiken oder Anglikaner, weil wir in England sind, die dann gesagt haben, Wissenschaft ist Teufelszeug.
Ja, Wissenschaft ist hier der falsche Zugang. Es geht um diese Technologiegläubigkeit. Und ich meine, auch Leute, die heute sagen, Wissenschaft ist alles Humbug und bleibt mit der Impfung weg, sagen ja trotzdem, Big Tech löst alle unsere Probleme.
Weiß nicht, ob die das sagen.
Die gibt's halt. Also nicht alle, aber auch diese Gruppe gibt's. Hm? Und was ihm jetzt klar wird, ist, dass er Opfer einer Verschwörung. Also das denkt er sich ja schon die ganze Zeit, aber jetzt ist es ihm auch klar, warum. Denn seine Notizen sind natürlich in irgendeiner Geheimschrift geschrieben und generell sowieso ganz und gar für alle anderen außer ihn unverständlich.
Klar.
Und als das also gemerkt wurde, als es gestohlen wurde und man ihm das anhängen wurde, dann war klar, okay, sie brauchen ihn. Ne? Und dass er dafür diskreditiert werden muss, ist auch wichtig, weil dann hat er ja nirgendwo mehr, wo er hingehen kann, als sich quasi an die Täter zu wenden und von deren Gnade abhängig zu sein und ihnen zu helfen, das fertig zu entwickeln. Und das ist jetzt seine aktuelle Arbeitstheorie, warum, wie und was hier alles passiert ist.
Okay, das klingt irgendwie nicht so ganz plausibel.
Was findest du daran unplausibel?
Also die Täter möchten diese Theorie zu Ende entwickeln mit ihm.
Also diese Täter möchten dieses Vorhersagemodell haben.
Ja.
Und ob das jetzt mit oder ohne ihn ist, ist halt eigentlich egal. Aber wenn es ohne ihn bedeutet, sie kriegen es nicht, dann brauchen sie ihn halt.
Ja, und die sind jetzt da hingekommen, haben die Verlobte umgehauen und dann sein Buch geklaut. Dann haben sie gesehen, oh, wir können das ja gar nicht lesen. Mhm. Was haben die jetzt genau, also was ist jetzt der Diskreditierungsteil?
Naja, dass er instant verurteilt wurde, dass in der Presse eine Riesenkampagne gegen ihn gefahren wurde.
Ja, aber
das
wäre so oder so passiert. Also da hat sich ja mit dem Umbringen der Verlobten hat das ja schon stattgefunden.
Naja, man hätte es ja auch anders alles regeln können. Also er glaubt halt auch, dass die Polizei die Anweisung bekommen hat und dafür spricht auch, wie die Polizeibehörden, die oberen mit Lestrade umgehen und gegangen sind,
ja,
dass das halt ein abgemachtes Ding war. Und du hättest ja aber auch sagen können, ah ja, klar, warum sollte ein so rationaler Professor irgendjemanden umbringen? Das ist ja hanebüchener Blödsinn. Das muss ja ein Einbrecher sein. Das ist ja auch irgendwie eine naheliegende Logik der Zeit. Das findet hier aber nicht statt. Ne? Und dass die Presse dann, also die Presseartikel waren halt draußen, als er noch im Hotelzimmer war. Ne? Mhm. Also es ging schon arg schnell alles.
Okay. Ja, okay. Ja.
Und ne, und es, wie gesagt, jetzt ist schnelle Justiz zu der Zeit nichts Unbekanntes. Das hängt aber üblicherweise an der Klasse. Ne? Also für sagen, also so, du wirst jetzt nach Australien verschifft, weil du, sagen wir, einen verschimmelten Kanten Brot gestohlen hast, weil deine Familie verhungert. Dafür braucht man keinen Tag vor Gericht, ne? Da macht man 30 Fälle parallel, das dauert 5 Minuten. Also, dass man sich überhaupt einen Tag beschäftigt, bedeutet, dass man hier einen extrem hohen sozialen Stand anerkennt. Mhm. Das ist jetzt also der aktuelle Stand, ne? Er hat seine Theorie, was hier passiert ist. Sie haben zwar die Akte, daraus gibt sich nichts, das Notizbuch ist verschütt gegangen und sie ziehen jetzt wieder ab. Lestrade wird gefesselt, kriegt einen symbolisch über den Kopf drüber, ne? Damit er schön sagen kann, dass er auf gar keinen Fall kooperiert hat. Und Ende des Überfalls. Ne, der Banküberfall ist ein großer Erfolg. Damit hat man also die Schulden bei Mr. Clay bezahlt. Und wenn auch alles ein bisschen turbulent und zu turbulent eigentlich für unseren englischen Gentleman Moriarty, so läuft doch eigentlich alles super. Für wen es überhaupt nicht gut läuft in der Folge dieses ganzen Geschehens, ist Lestrade. Denn der wird nämlich entlassen. Mit der Begründung, dass man so einen Waschlappen, der sich von Verbrechern als Geisel nimmt, nicht gebrauchen kann. Mhm. Und deswegen muss der gute Mann, der jetzt in einer gewissen Notlage ist, weil er gerade einen kleinen Sohn bekommen hat und natürlich eine Frau zu Hause, also Mäuler zu stopfen. Jetzt braucht er irgendeinen neuen Job. Der wird sich später auch finden. Aber immerhin ist es ihm besser ergangen als seinem ehemaligen Vorgesetzten, dem Gregson nämlich. Der ihm auch gesagt hat, hier auf gar keinen Fall ermitteln wir irgendwie, wir machen früh Feierabend und so. Denn der gute Mann wird jetzt tot aufgefunden.
Ungünstig.
Ja. Also, der hat sich erhängt. Ne? Mhm. Also.
Klar, Selbstmord wie immer.
Ja, so wie immer. So. Und im Anschluss hat er sich dann die Hände auf den Rücken gefesselt. Diese Art, ne? Und deswegen besucht Moriarty jetzt Lestrade. Weil er ihn als privaten Ermittler anheuern möchte, um rauszufinden, wie Gregson gestorben ist. Ne? Also er ist clever genug, nicht zu sagen, okay, du findest mal meine Unschuld bitte raus, sondern er sagt, hier, pass mal auf, es wäre irgendwie cool, wir wüssten, was hier mit deinem alten Chef passiert ist. Und ist zwar klar, ne, klarer Selbstmord, aber glaube ich nicht. Und das ist jetzt das Rat tatsächlich dazu, das insgesamt auch anzunehmen, dieses Angebot, weil er nämlich zum einen die Kohle braucht und zum anderen tatsächlich gerne wissen würde, wer seinen Vorgesetzten / Freund / Mentor irgendwie umgebracht hat. Der wird jetzt tatsächlich ernsthaft ermitteln, ne, und versuchen, was rauszufinden. Moriarty ist natürlich felsenfest und überzeugt, dass Holmes dahinter stecken muss. Aber Gregson hat da tatsächlich etwas den Lestrade hat etwas den kühleren Kopf und macht halt einfach so Polizeilaufarbeit und spricht mit Nachbarn und so und versucht, was rauszufinden.
Ja.
Moriarty hat gar keinen kühlen Kopf und steigert sich total rein und lässt sich dann dazu hinreißen, weil er ja jetzt dank Mr. Clay auch über ein stadtweites Informationsnetzwerk verfügt. Die Verbrecher der Stadt erstatten dem großen Boss und ihm dann sozusagen als Proxy auch die ganze Zeit permanent bricht. Und deswegen weiß er, wo Holmes gerade zu Mittag ist und konfrontiert ihn im Restaurant. Also kommt er einfach hin, setzt sich an den Tisch und sagt, hallo, was soll eigentlich die Scheiße hier, die du abziehst? Und es ist so eine typisch Gentleman-like Situation und Unterhaltung. Ne? Also man giert sich gegenseitig, was Tischmanieren angeht. Man äußerst höflich und schmeißt sich aber die ganze Zeit giftige Sachen an den Kopf. Und Holmes ist ziemlich offen. Er sagt halt einfach, ja, pass auf, hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, aber es wäre halt besser gewesen, du hättest das Angebot angenommen, das man dir gemacht hat, Mann. Also, welches Angebot? Ach, du meinst hier dieses Angebot, irgendwie für den Kartografieverein Ihrer Majestät zu arbeiten? Und warum sagt, wusstest du gar nicht, dass du so langsam bist? Ja, natürlich. Also kurzum, hinter der ganzen Sache steckt die Krone, die nämlich auf gar keinen Fall, also aus staatspolitischem Interesse, aus quasi Sicherheitsaspekten zulassen kann, dass die Feinde des Imperiums über diese unfassbar mächtige Waffe des Vorhersagemodells verfügen können. Und wenn sie es nicht haben können, dann soll es gar keiner haben. Aber eigentlich wollen sie es haben.
Ja, ich finde es ja eh so cool, dass er das alles in einer Geheimsprache geschrieben hat. Wer macht sowas?
Na, der Gelehrte von Welt, das ist zwar auch eine Geheimsprache, aber natürlich ist es viel effizienter, weil es auch eine Kurzschrift ist und so. Und deswegen kann man mit 8 gekringelten Zeichen irgendwie das ausdrücken, wofür andere 22 Millionen tausend Sätze brauchen. Also eigentlich hat er Formeln geschrieben.
Ja.
Ja, und wer soll schon mathematische Formeln verstehen können? Das ist absolut. So, jetzt eskaliert das Ganze auch wirklich hauptsächlich deswegen, weil Moriarty wieder mal ein bisschen die Fassung verliert. Und natürlich versucht Holmes, der dann Watson ruft und so, ihn zu jagen und zu stellen, aber Moriarty entkommt, bla bla bla. Also ein wenig etwas ungentlemanhaftes Betragen doch insgesamt. Einer der beiden lässt sich so weit entgleisen, dass er einen halblauten Satz ruft in einem gefüllten Restaurant. Großes Aufsehen. Nächster Skandal, Presseartikel. Aber Moriarty entkommt, Situation aufgelöst. Aber jetzt ist Moriarty ernsthaft sauer, also so richtig. Also nee, vorher waren sie so ein bisschen angepisst und hauptsächlich verwirrt. Aber jetzt ist er wirklich sauer und erklärt nicht nur Holmes, sondern auch dem Imperium und dem König den Krieg. Wird äußerst pathetisch ausgedrückt, er hält eine große Rede vor seinem Freund Durant und lässt sich auch nicht davon abhängen, dass sie eigentlich nur zu zweit sind. Jetzt gibt es Krieg.
Und jetzt wissen wir auch, dass er unschuldig ist.
Ja, das wissen wir eigentlich noch nicht.
Naja, schon.
Nein, also wir können ja, also das, wie es sich uns gerade darstellt, ist, dass er ausgetickt ist, seine Freundin umgemördert hat und dann haben die Bösewichtelinge die Gelegenheit beim Schöpfer ergriffen. Das ist das Einzige, wo wir jetzt sicher sein können. Also, dass es dann eine Verschwörung gab und so weiter, ja, aber mir hat jetzt noch keiner gezeigt, dass er seine Freundin nicht umgebracht hat.
Wie haben die das Buch geklaut?
Naja, das hat einfach Lestrade oder Gregson mitgenommen.
Ja, okay, das wäre möglich. Aber halte ich für unplausibel.
Weil?
Das wäre ja ein arg doller Zufall, dass genau der Wissenschaftler, der das entwickelt hat, was du unbedingt haben willst, also diese Vorhersagetheorie für alles, die die Krone gerne haben möchte, dass der zufällig, wenn er in London ist, komplett austickt und seine Verlobte um.
Unwahrscheinliche Sachen passiert. Und wenn du, und ich meine, es ist jetzt eine sehr günstige Gelegenheit, aber wenn du halt einfach jemanden Dauerbisch hattest, dann findest du schon Gelegenheiten, die du ausnutzen kannst.
Ja, jetzt sind wir halt an so einem Punkt. Und das ist es ja eben, dass du mit dieser Geschichte genügend Zweifel an der Schuld gesetzt hast. Gesät ist irgendwie ein komisches Wort, weil das immer so negativ ist, oder? Aber du hast genügend, als Verteidiger genügend Zweifel an der Theorie der Staatsanwaltschaft gesetzt, dass ein Schuldigsprechen nicht möglich wäre.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, genau. Also,
ne? Also du müsstest jetzt als Richter, wenn du jetzt keine weiteren Beweise hast, du hast die Beweisführung der Staatsanwaltschaft und du hast dann die Beweisführung der Verteidigung, die sagt, guck mal, ne, die wollten dieses Buch haben, die haben, das wissen wir, das wurde ja jetzt
einfach auch zugegeben glaubhaft.
Einfach zugegeben, das wurde zugegeben und dann wurde dieses ganze Komplott drumherum gebaut. Die haben es halt gemacht, sonst hätten sie das Buch ja gar nicht klauen können.
Also würde es das Konzept im Zweifel für den Angeklagten schon geben, dann würde das jetzt greifen, ja.
Richtig, so. Ne? Und auch dann, wenn du sagst, naja, wenn ich jemanden dauerhaft beschatte, ergibt sich eine Möglichkeit, klar, dann hätten sie das ausnutzen können, dass er irgendwie seinen Wein getrunken hat und davon eingeschlafen ist, weil er sonst halt nie irgendwas, oder war ja vielleicht auch was in dem Wein, damit er wirklich von einem Glas einschläft. Und dann hätten sie das gleiche in den Wein der Verlobten reintun können und dann einfach das Buch klauen.
Na genau, und das ist, wie ich finde, eigentlich das plausibelste Argument, dass sie das nicht waren, weil warum sollten sie?
Damit du im Zweifel dann nachher noch mehr Druckmittel hast, damit er eben kooperiert, falls sie es nicht lesen können oder es noch nicht fertig ist. Es reicht ja, dass es nicht fertig ist, ne? Also nehmen wir an, der ist jetzt 80% fertig, da fehlen noch irgendwelche Kernberechnungen. Und dann haben sie das Buch und ja. Naja, machst du nichts.
Ah, aber findest das du jemanden, ja auch irgendwie anders ihnen dazu.
Ja, du kannst ganz vieles anders machen, aber solange keiner einen Geliebten produziert, auf den er eifersüchtig sein könnte und sie dann mit dieser Statue, Büste oder was auch immer er da genommen hat, brutalst erschlagen hat, halte ich das für unplausibel.
Ja, aber also wir haben noch, also halten wir fest, wir haben auch aus meiner Sicht noch keinen Beleg dafür, dass die das waren. Also wir haben eine Logikkette, die nicht unplausibel ist, aber.
Was ja in 90% der Fälle halt irgendwie die Beweise.
Absolut,
ne?
Absolut, aber ich dachte auch, dass wir weiter sind als Sherlock.
Nein, aber auch, ja, aber auch wenn du heutzutage einen Mordfall ermittelst, hast du ja auch irgendwann, meistens hast du zwei, eine von der Staatsanwaltschaft, eine von der Verteidigung, zwei Geschichten, die erzählt werden und die werden ja mit Indizien oder Beweismitteln unterlegt. Aber jetzt einen konkreten, wirklich jetzt irgendwie Beweis, der außerhalb einer Theorie, die du drumherum strickst, funktioniert, gibt es ja sehr selten. Also es sei denn, du hast eine Kameraaufnahme, wo es dann zu sehen ist, wie er das macht. Und dann sind wir wiederum zu weit, weil du viel zu viele Deepfake-Möglichkeiten aktuell hast. Aber es sind ja alles Indizien, die mal mehr, mal weniger gut sind, die dann dafür oder dagegen sprechen. Du musst ja trotzdem diesen gesamten Fall drumherum auf ein einzelnes Element reichen. Also selbst wenn du eindeutige DNA irgendwie findest an Ort und Stelle, ist das ja noch kein allein für sich stehend ausreichender Beweis, um zu sagen, ja, der war's.
Ja, damit belegst du nur die Anwesenheit am Ort, ja.
Nicht mal.
Ja, kommt
nicht
vielleicht
mal das,
auf die DNA-Spur an, ne? Aber ja,
das ist ja auch recht. Egal, die kann ja auch da platziert worden sein, ne? Also du kannst ja immer die Geschichte in beide Richtungen spinnen und jetzt würden wir üblicherweise, wenn du, weiß ich nicht, Spermaspuren in der Verlobten findest, wäre dann jetzt die Aussage zu sagen, naja gut, der hatte Geschlechtsverkehr mit ihr, vermutlich nicht so wirklich freiwillig, wenn er sie danach irgendwie totgeprügelt hat, ist halt eine plausiblere Geschichte, als wenn er sagt, naja, Sherlock Holmes hat sich damit eingerieben, um mich reinzureiten. Ne, das wären ja zwei Geschichten, die beide wahr sein können. Mit der Beweislage, die eine würden wir nur als, ne, wie du schon selber gelacht hast, als durchaus unplausibel.
Ja, ich mag Beweisführung durch Lachen.
Jetzt die Indizien, die wir heute gesammelt haben, mit dem Zugeben der Krone, dass sie an diesen Forschungsergebnissen interessiert waren und ihn dann auch in der Folge durch den Mord noch erpresst haben, spricht halt sehr stark dafür, dass er es nicht war.
Das hat er ja die ganze Zeit gesagt, Mann.
Ich weiß, dass ich, ja, aber das ist es ja wieder, ne? Du hast immer zwei Theorien, zwei Geschichten Und die Beweislage verschiebt dann halt die Waagschale, ne, in eine Richtung. Was ist dann halt plausibler, was ist logisch, was ist belegbar? Ne? Das ist es ja.
D'accord, d'accord.
Ja.
So, das wäre jetzt die Stelle, an der wir uns jetzt sozusagen die Pläne und ersten Aktionen im Krieg Moriartis gegen die Krone anschauen würden. Aber das machen wir nächste Woche. Und dann bleibt mir nur zu sagen, habt einen schönen Tag, ne?
Ja, genau. Macht es gut. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche und erfahren, ob es jetzt wirklich war oder nicht. Das ist ja immer noch die Kernfrage.
Ja, und jetzt müssen wir alle ganz, ganz still sein. Weiß nicht, was passiert ist. Klappt irgendwie noch nicht so richtig, aber es hat, ja. Ciao, ne?
Ciao, ciao.
Magst du die Erzählturbine? Unterstütze uns mit einer kleinen Spende über bei MEA Coffee.